Ich würde gerne mit euch ein Kopfkino zu Beginn machen. Kopfkino kennt ihr? Ja? Also ich sage euch einen Begriff, es werden gleich vier Worte sein. Und wer will, kann die Augen zumachen, ist vielleicht besser, seht ihr die Leinwand besser vor euch. Ja? Und dann schaut mal, welche Bilder dazu kommen. Ja? Wenn ich jetzt, angenommen, ich würde sagen, Houston, Wasser, oder? Genau, ja, okay. Ja? Also, ich starte mal das Kopfkino, sagt euch diese vier Worte. Ihr könnt den Film, die Bilder, eine Zeit lang laufen lassen und wer möchte, kann gerne dann gleich mal sagen, was er so gesehen hat. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Okay, jetzt seht ihr auf der Leinwand, es steht Ende, ja, Happy End oder weiß ich nicht. Was habt ihr gesehen? Wer will kurz mal sagen? Da ist nichts richtig und nicht falsch, also dürft gerne, ja. Wer? Bitte? Sonntag. Okay.
Apokalypse.
Apokalypse. Wer hat noch so?
Wir haben... Große Engel mit Trompeten.
Okay, Engel mit Trompeten. Was haben wir noch?
Weltuntergangsszenario.
Ich hatte gestern, dachte ich, ja, mal gucken, vielleicht kann ich hier mal da fragen. Ich habe meine Frau gefragt. Ich sage, sag mal, der Tag des Herrn, welches Kino läuft bei dir ab? Und da war auch so Untergangsstimmung, aber bei ihr kam noch was anderes. Und ich weiß nicht, hat von euch irgendjemand vielleicht sozusagen, da war auch was ganz Tolles dabei. Also sie hat, ja, sorry, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz hin. Ja. So, bitte nochmal.
Die Schöpfung, ganz am Anfang, erstes Buch Mose sozusagen, Tag 7 wird auch als Tag des Herrn bezeichnet. Und was halt das Tolle ist, wenn man den Schöpfungsgedanken zu Ende gedenkt, dass wir uns da halt ausruhen sollen. Also nicht nur die Apokalypse, sondern halt auch am Anfang.
Ja, also das ist was Tolles, was Gutes ist, auch was Schönes, ja, Ausruhen. Es geht heute um den kleinen Propheten, der eigentlich gar nicht so klein ist. Also wenn man sagt, okay, vom Umfang her, ja, klein, vier Kapitel, aber der hat es in sich. Joel. Ich weiß nicht, wer von euch schon ganz intensiv mal das Buch Joel gelesen hat. Ich sage euch ganz ehrlich, Joel ist eigentlich nicht unbedingt mein Lieblingsprophet. Es gibt ein paar Verse, die ich ganz toll finde, da kommen wir auch heute noch dazu, zum Thema Heiligen Geist, aber eigentlich steht er bei mir nicht ganz so an vorderster Stelle. Und so war es ganz gut, dass ich mich jetzt nochmal intensiv mit Joel beschäftigen musste. Was wissen wir eigentlich von diesen Propheten? Ganz ehrlich, persönliche Angaben gibt es so gut wie keine. Wir wissen seinen Namen, Joel. Jahwe ist Gott. Der Herr ist Gott. Und dann wissen wir noch den Namen seines Vaters, Petuel. Wo er wohnte, keine Angabe. Oft ist es ja bei den anderen Propheten, da heißt es, und das Herrn Wort geschah zu dem und dem im Jahr, im so und so vielen Regierungsjahr des Königs sowieso, ja, und er war da und da. Also kann man genau einordnen, wann es war. Das fehlt uns alles bei Joel. Aber er nimmt Bezug auf den Tempel, auf den Opferdienst, der dort stattfand, auf die Priester. Und es scheint so, dass er im Umfeld Jerusalems gewirkt hat. Aber genaues, wie gesagt, gibt uns das Buch nicht her. Und es beschreibt auch nichts Näheres. Wann hat er denn gelebt? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen ungefähr 800 vor Christus. Die anderen sagen wiederum 400 vor Christus. Dann wäre er Zeitgenosse von Amos und Hosea. Und andere sagen, ja, bestimmte Themen kommen nämlich da auch vor bei Joel, wie bei Amos, Hesekiel, Jesaja. Und dann wiederum gibt es andere, die sagen, ja, es könnte auch so 600 vor Christus gewesen sein. Dann wäre er Zeitgenosse Zephanias, denn sie haben so ein gemeinsames Verständnis von diesem Tag des Herrn. Also es gibt verschiedene Gründe, die für jede dieser Positionen sprechen, für und wider. Wir können es ganz einfach machen, wir ordnen ihn ein zwischen 800 und 400 vor Christus. Und viel wichtiger bei ihm ist eigentlich, seine Botschaft zu sehen, was er verkündet hat. Und sie hat ihren Wert in sich selbst und die ist unabhängig von der Zeit, in der Joel gelebt hat. Denn seine Botschaft, die er von Gott bekommen hat, hat Bedeutung für alle Zeiten. Was ist seine Botschaft? Es ist interessant, und da unterscheidet sich Joel auch zu anderen Propheten, dass er keine sozialen Missstände aufgreift. Und ich sage hier, so wie ihr miteinander lebt und das Gesetz Gottes missachtet, das passt nicht, da müsst ihr eine Änderung haben. Er greift nicht die gesellschaftlichen Missstände auf. Sein großes Thema ist der Tag des Herrn. In 4 Kapiteln, die relativ kurz sind, kommt es 5-mal vor. Und Joel zeigt auf, dass Gott im Gericht und in der Gnade sich offenbart. Es geht sehr stark um das Gericht, um den Tag des Herrn für Israel und auch für alle Völker, für alle Nationen. Und die große Frage ist, wie ist dieser Tag des Herrn? Wie wird er uns gezeigt? Zum einen, der Tag des Herrn ist als ein Tag zu verstehen, der durch Gott bestimmt wird, an dem Gott im Mittelpunkt steht, wo er handelt und Gericht hält. Und der große Tag des Herrn, der so am Horizont steht, ist die Wiederkunft Jesu, wo er alles vollenden wird. Und Joel beschreibt diesen Tag, er sagt, blas die Posaune zu Zion. Also kein Engel, sondern eine Posaune, dass die Leute die Posaune blasen sollen. Und dann sagt er, ruf laut auf meinem heiligen Berg, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreiten über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nie gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten für und für. Und dann führt er das aus, dieses Volk, welche Zerstörungskraft dieses Volk hat. Und er beschreibt es weiter, der Tag des Herrn bedeutet Gericht über das Unrecht. Gott zieht den Menschen zur Verantwortung für sein Handeln und seine Rebellion gegen Gott. Und bei Joel zeigt sich auch, dass inmitten des Gerichts die Hoffnung auf Heil, die Hoffnung auf Rettung enthalten ist. Er sagt, der Tag ist nahe und er wird zu einer schrecklichen Erfahrung für die, die Gott nicht kennen und einschließlich des Volkes Israel sein. Volk und Völker, alle sind in diesem Gericht eingeschlossen. Und da ist der d'accord mit den anderen Propheten, mit Amos, Zephania, Jesaja. Auch sie schildern diesen Tag als einen Tag, der alles andere als positiv ist, als einen Tag der Finsternis, der Apokalypse, der Rache und des Zorns. Aber bei allem geht es immer dann darum, bei diesem Tag des Herrn ist die Möglichkeit Rettung gegeben. Amos verkündet, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Es besteht noch die Möglichkeit. Und das werden wir auch gleich bei Joel entdecken. Aber er stellt allen Menschen diesen Tag des Herrn vor. Er ruft auf und sagt, hört ihr Ältesten, hört alle Bewohner des Landes, klein und groß, hört mir zu. Da ist eine Dringlichkeit dahinter. Hört mir zu, was ich euch zu sagen habe. Er spricht von einer verheerenden Heuschreckenplage. Er sagt, könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch erinnern, dass es sonst so etwas noch irgendwann mal gab. Als die Heuschrecken einfielen und alles kahl fraßen, da blieb nichts mehr übrig. Daraus entstand eine große Dürre, daraus entstand eine Hungersnot. Es war keine Speise mehr vorhanden, keine Nahrung. Wir konnten keine Opfer mehr bringen. Speis- und Trankopfer war nicht mehr möglich. Er schreibt es und sagt, das Essen ist weggenommen, Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kärglich. Und dann wendet er sich den Konsumentengruppen nochmal zu und sagt, ihr ganz derb, ihr Weinsäufer, ihr Winzer, ihr Priester, ihr Bauern, heult, weint über den Zustand. Der Tag des Herrn, den er ankündigt als Verwüstung des Landes. Und dann noch auch, dass dieser Tag des Herrn die Beziehung zu Gott trifft. Der Opferdienst im Tempel ist nicht mehr möglich. Es gibt nichts mehr, was geopfert werden kann. Mit was wollt ihr mit Gott in Verbindung treten? Wie wollt ihr Sühne wirken, wenn überhaupt nichts mehr zum Opfern vorhanden ist? Und dann führt er aus, und so wie damals diese Heuschreckenplage war, so wird es sein am Tag des Herrn, dass ein großes Volk kommt, ein Kriegsherr, und es geht um Vernichtung. Ihr werdet zur Verantwortung gezogen. Der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erscheinen. Denn sein Heer ist sehr groß. Es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Und im zweiten Kapitel, ich lade euch wirklich ein, nehmt euch zu Hause mal das Buch Joel vor und lest es nochmal. Im zweiten Kapitel, da spitzt sich dieses Unheil noch mehr zu. Da kommt es zu einer geballten Steigerung. Und ehrlich gesagt, es ist so furchtbar beschrieben, ich möchte nicht dabei sein. Ich möchte es nicht erleben. Aber man fragt sich doch, vielleicht fragt ihr euch, ich habe mich gefragt, warum denn eigentlich dieser Tag des Herrn? Warum? Was läuft denn hier verkehrt? Warum handelt denn Gott so auf unverständliche Weise? Was ist die Ursache dafür? In Kapitel 2, Vers 12 gibt Joel Antwort. Er sagt, doch auch jetzt noch, bei all diesen Unheil, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir. Von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Kehrt um zu mir, das heißt, das Volk, die Menschen, haben die Beziehung zu Gott verlassen. Das Volk will sein Leben gottlos leben. Und Gott sagt, kehrt um. Kehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Genau da drin liegt der Hund begraben, dass sie eben sich abgekehrt haben von Gott. Und Joel fordert das Volk auf und sagt, lass doch Gott Gott sein. Lebt doch unter der Autorität Gottes. Erkennt ihn an. Es ist verkehrt, dass ihr die höchste Autorität sein wollt. Und das ist eigentlich etwas, was sich seit dem Sündenfall durchzieht. Was sagt die Schlange zu Eva? Wenn du davon essen wirst, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch will sein wie Gott. Will die oberste Autorität sein und sich nicht unter die Autorität Gottes stellen. Und Gott sagt, kehrt um zu mir. Lebt in der Beziehung zu mir. Und in dem ganzen Schreckensszenario, was da uns vorgestellt wird von Joel, gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung liegt wiederum in Gott begründet. Die einzige Rettungsmöglichkeit an diesem Tag des Gerichts Tag des Herrn ist die Hinkehr zu Jahwe. So wie es auch der Name Joel sagt, Jahwe ist Gott. Erkenne es an, dass Gott Gott ist in deinem Leben. Umkehr ist möglich. Zerreißt eure Herzen. Zerreißt nicht eure Kleider. Macht nichts Äußeres. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, euren Gott. Das ist das, wozu Joel auffordert. Kehrt um zu Gott. Er ist doch barmherzig, er ist doch geduldig. Und guckt in die Geschichte, wie oft hat er seine Barmherzigkeit, seine Geduld und Liebe den Menschen gezeigt, dass er eben nicht das Gericht vollzogen hat. Und so lädt Joel ein, kommt zusammen, geht in den Tempel, ruft gemeinsam zu Gott, schreit gemeinsam zu Gott. Der einzige Wendepunkt, der jetzt geschehen kann, ist die gemeinsame Umkehr hin zu Gott von ganzem Herzen. Nicht irgendwas Äußeres, nicht einfach zu sagen, okay, dann rennen wir alle mal heim, beten Vater unser und dann gehen wir wieder. Dann ist gut. Nicht einfach einen Gottesdienst feiern, der nur äußerlich geschieht und wo das Herz wo ganz anders hängt. Zerreißt eure Herzen, Umkehr, Buße. Das, was Joel hier rein ist, ist ein Vollzug, eine Sinnesänderung, eine Wandlung, dass der Weg, der eingeschlagen ist, verlassen wird. Eine Umkehr in die andere Richtung hin zu Gott. Joels Erwartung richtet sich nicht auf irgendeine magische oder durch den Kult hervorgerufene Wirkung, sondern einzig und allein, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Er erwartet alles vom Erbarmen Gottes. Er ist gnädig und barmherzig, langmütig, geduldig und von großer Gnade. Und dann sehen wir in diesem Buch Joel, wie eine Wendung kommt, dass diese Zusage der Rettung der Gnade Gottes deutlich hervorkommt. Im Abschluss von Kapitel 2, da spricht Gott seine Rettung zu. Und da wechselt auch, dass Gott anfängt zu reden. Vorher war es Joel und dann spricht Gott in der Ich-Form. Und Gott sagt, ich will dem Land Fruchtbarkeit wiedergeben, dass sie Überfluss haben. Und das steht im Kontrast zur Dürre, zum Hunger. Es wird Sicherheit sein im Land, kein Krieg. Ihr werdet wieder fröhlich sein, fröhlich an Gott. Ihr werdet ihn genießen, euer Gott. Und ich werde die verloren gegangenen Jahre durch Heuschrecken und Dürre erstatten. Ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter euch bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht zuschanden werden. Gott ist gnädig und barmherzig. Und dann ist natürlich die Frage, bei diesem Tag des Herrn, gibt es denn auch eine endgültige Rettung? Denn das eine war, in die Situation des Volkes hineingesprochen, der Tag des Herrn kommt, wenn ihr nicht umkehrt. Und gleichzeitig leben wir alle in der Erwartung auf den Tag des Herrn. Wenn Gott die Welt verendet, wenn Christus wiederkommt. Und dann wird es auch Gerichtstag sein, wo Gott uns in die Verantwortung nimmt und fragt, wie war deine Beziehung zu mir? Hast du in der Beziehung zu mir gelebt? Habe ich Gott Gott sein lassen? Auch in meinem Leben, in allen Bereichen? Und dann führt Joel dieses Wertvollste dann noch in der Verheißung auf, wo er sagt, am Ende der Tage wird Gott seinen Geist geben. Und es war was völlig Neues. Ja, sie wussten, es gibt Propheten, es gibt Priester, es gibt Könige, die sind begeistert, die haben Gottes Geist bekommen. Aber das ist nicht jedem zugänglich, sondern es war oft auf einzelne Menschen begrenzt. Und am Ende der Tage, verheißt Joel, wird Gott seinen Geist ausgießen auf jeden Menschen. Egal welchen sozialen Stand er hat, egal welchen Alter, egal welche gesellschaftliche Position, egal welche Bildung. Ich werde meinen Geist ausgießen und junge und alte Männer und Frauen, sie werden Gesichter haben, Visionen haben. Sie werden in meinem Namen weissagen. Am Ende der Tage werde ich das tun und dann wird das ganze Volk zum Prophetendienst gerufen sein. Dass das ganze Volk den Auftrag hat, die souveräne Liebe Gottes zu verkünden, die es selbst erfahren hat. Und auch hinzuweisen auf den Tag des Herrn, auf den Tag des Gerichts. Und die beiden können wir nicht voneinander trennen. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott ist Liebe. Und wenn wir nur den heiligen Gott predigen, der die Sünde hasst, dann erleben wir ihn oft als den Strafenden, den zürnenden Gott. Aber weil Gott Liebe ist, voll ist von Liebe, hasst er die Sünde, aber liebt den Sünder und will mit ihm Beziehung haben. Und wenn wir die Heiligkeit Gottes verschweigen und nur von der Liebe Gottes reden, dann wird diese Liebe entkräftigt. Dann verstehen wir letztlich gar nicht, warum liebt denn Gott uns so? Gott liebt uns durch und durch. Und er will, dass wir von dieser Liebe sagen und auch darauf hinweisen, dass er einmal wiederkommt und diese Welt vollenden wird. Durch den Heiligen Geist geleitet, sah viele Jahrhunderte später Petrus an Pfingsten diese Verheißung erfüllt. Da fiel der Heilige Geist auf alle, die versammelt waren, nachdem Jesus auferstanden war. Und die Leute haben gefragt, was geht denn hier ab? Warum reden die in anderen Sprachen? Warum können die das verstehen? Was passiert hier? Seid ihr besoffen? Jetzt vormittags schon Donne? Was habt ihr getrunken? Was ist hier los? Und Petrus sagt, nein, hier erfüllt sich gerade die Verheißung Gottes, die er im Propheten Joel gegeben hat. Die messianische Heilszeit ist angebrochen. Jetzt ist die Gemeinde, die Kirche dazu berufen, den Dienst der Propheten weiterzuführen, Gottes Heil zu verkünden und auf das Gericht hinzuweisen. Und wie können wir an diesem Tag des Herrn bestehen? Das war auch die große Frage, die dem Petrus gestellt wurde und die auch schon Joel aufgreift. Und er sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Wer in die Beziehung mit Gott eintritt, der soll errettet werden. Und darum bekommt für uns der Tag des Herrn eine ganz neue Bedeutung. Nicht nur Schrecken, nicht nur Apokalypse, sondern auch die Hoffnung, dass Gott vollendet, dass wir hindurchgerettet sind, dass er uns ans Ziel bringt. Joel, er weist nach dieser Verheißung nochmal hin auf diesen Tag des Herrn, dass er alle Menschen, alle Völker zur Verantwortung ziehen wird. Aber immer mit dem Wissen, Gott ist ein barmherziger Gott. Wir können zu ihm umkehren und er wird retten am Tag des Herrn. Vier kurze Kapitel, die Joel gibt. Und ich finde es gut, dass er uns deutlich zeigt, Gott lenkt die Weltgeschichte und führt die Welt ans Ziel. Er ist Herr über seine komplette Schöpfung. Alles geschieht nach seinem Willen. Er ist in Kontrolle. Und Joel zeigt, dass Gott ja ein Gott des Gerichts ist, aber auch der Gnade. Er zeigt uns Gott als den zornigen und den gnädigen Gott. Und im Mittelpunkt der Botschaft, die Joel gibt, ist der Ruf zur Umkehr. Die Perspektive und das Ziel, das Joel hier so beschreibt, ist immer das Heil, die Rettung in Gott. Kehrt um. Wendet euch zu. Nicht äußerlich, sondern von ganzem Herzen. Mit einer ganzen Person. Und das große Ziel Gottes ist die Rettung für alle Menschen. Alle, die den Namen des Herrn anrufen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, sagt Jesaja und weist auf Jesus. Und als Jesus am Kreuz starb und danach auferstanden ist von den Toten am Kreuz, hat die ganze Strafe Gottes, der Zorn Gottes Jesus getroffen. Und er ist auferstanden, er ist an unserer Stelle gestorben. Und wenn wir den Namen Gottes anrufen, in die Beziehung zu dem lebendigen Gott treten, dann hat unser Leben Perspektive, da müssen wir uns nicht fürchten vor dem Tag des Herrn. Dann ist es ein Tag, der uns Hoffnung gibt, zu wissen, Gott vollendet. Und dann werden wir, was wir am Anfang auch als kurzen Clip gehört haben, ganz hinten zur ewigen Ruhe gelangen, Gott genießen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott segne euch.